ARD Sounds.
Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.
Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen und...
Hallöchen und Hallo und Hallöchen aus Italia, Bella Italia.
Ah, das ist, du guckst WM in Italien.
Genau. Ich dachte mir, den gebe ich mal richtig dreckig. Fahr extra dahin. Meine Frau hat mich in der Tat davon abgehalten, ein Deutschland-Trikot mitzunehmen. Sie sagte, du fährst doch da gerne hin. Warum willst du es dir unbedingt mit denen verscherzen und so? Und dann habe ich es auch zu Hause gelassen. Ja. Ich muss aber sagen, Italiener sind ja wirklich freundliche Menschen. Und dieses Kölsch, man muss auch Jönne können, ist zumindest hier am Lago Maggiore, wo ich gerade bin, in Palanza. Du kennst den Ort ja sehr gut.
Ja, klar.
Ist hier auch sehr verbreitet, weil in einem Lokal, das du auch kennst, Pizzeria, wo man abends hingeht, da haben sie extra für das Deutschlandspiel einen riesigen Fernseher an die Wand gehängt, weil natürlich auch viele deutsche Touristen hier sind, damit die das Spiel sehen können gegen Curaçao. Also ich fand das sehr nett.
Und die saßen da alle, nehme ich an, im Deutschland-Trikot, nur du nicht.
Ja, genau. Nein, es gab einen Tisch mit Jungs, die hatten in der Tat Deutschland-Trikot an, alle anderen nicht. Also wahrscheinlich gab es zu Hause ähnliche Diskussionen wie bei uns. Man will nicht unbedingt Gefühle verletzen. Ich habe die anderen Spiele laufen auch so, aber ich sag mal, wenn man jetzt nicht wüsste, dass eine WM ist, du kannst das ja besser beurteilen, wie das jetzt bei uns in Deutschland gerade aktuell ist. Man kriegt schon natürlich weniger davon mit, aber es ist nicht so, als würde es in den Kneipen zumindest nicht laufen. Also das läuft schon.
Es ist bei uns auch, es gibt Public Viewings, klar, bei den Deutschlandspielen und ansonsten in den Kneipen läuft WM und das ist auch gut so. Also
ja.
ich war gestern Abend was essen und da lief dieses England-Spiel gegen Kroatien auf einer Großleinwand und die Menschen haben geguckt. Also es ist schon ein WM-Feeling hier bei
Find
uns.
Ich schon, ja.
Das ist schon gut.
Also das Spiel auch, wir waren gestern Abend was essen, also völlig anderes Programm als du und dann zurück Richtung Hotel und auch in den Kneipen lief auch, wobei das natürlich auch ein fulminantes Spiel war.
Ja, geil.
Muss man sagen.
Bleiben wir kurz bei der WM, weil was mich tierisch aufregt, sind diese Trinkpausen, diese von Herrn Infantino angeordneten Trinkpausen in Stadien, in denen die auf 22 Grad runtergekühlt sind. Braucht kein Mensch eine Trinkpause. Sie machen es nur, um mehr Werbeeinnahmen zu haben. Wenn ich den sehe, muss ich brechen. Ehrlich.
Ja, ja. Klar. Ja. Die Spieler müssen sich eigentlich eine Jacke anziehen, weil ihnen kalt wird in den Pausen irgendwie. Ja, nur damit da Werbung verkauft werden kann. Es ist widerwärtig.
Und es verändert das Spiel. Weil das ist, im Handball ist eine Auszeit ein taktisches Mittel. Da greift der Trainer ein, wenn oder im Basketball, wenn es nicht gut läuft und justiert neu. Im Fußball gab es das bisher nicht. Und jetzt haben die in der Trinkpause die Chance, wenn es in die ersten 20 Minuten nicht toll läuft, runterkommen, Jungs, ich sage euch, was wir ändern. Und das finde ich einfach, nein, das gehört nicht dazu.
Ja, ist so. Es ist ja, und es ist natürlich wieder so dieses vorgeschobene Argument. Klar, es gibt ja Stadien, in denen es sehr heiß ist, aber es sind ja eben doch viele dabei, die auch klimatisieren.
Genau. Und also da, wo es heiß ist, logisch, musst du da eine Trinkpause machen. Ja, das sehe ich ein, wenn es 34 Grad hat. Aber, aber nicht bei 22. Ich könnte mich aufregen.
Ja, tust du ja auch.
Ja, tue ich gerade.
Prima, muss ich sagen. Ja,
also,
sehr gut. Ja,
wir bleiben vielleicht noch kurz am Lago Maggiore, weil wir haben von Conny eine Mail bekommen, die sich zuerst mal bei dir bedankt für den Tipp mit dem Teflonband.
Ja, ne, das Teflonband. Das Teflonband rettet Leben. Also ohne Teflonband nicht mehr das Haus verlassen, ist mein Tipp.
So, und dann kommt im zweiten Teil ihrer Mail, sagt mal, woher habt ihr, vor allem Sascha Zeus, die Kohle, so viel Urlaub zu machen?
Ich finde die Frage berechtigt. Ich finde die absolut berechtigt, diese Frage.
Entschuldigung, wer ist denn gerade in Urlaub?
Ja, das ist eigentlich mehr so ein, ich sag mal, das ist so ein Arbeitsplatz, der halt woanders ist, sagen wir mal.
Okay.
Ja.
Nein, sie fragt, ob der SWR uns so gut bezahlt. Und dazu muss ich sagen, der SWR bezahlt sehr anständig.
Der SWR bezahlt wahrscheinlich im Vergleich mit anderen Arbeitgebern immer noch sehr gut.
Ja.
Allerdings muss man auch sagen, und es ist ja auch okay so, im Laufe der Jahre, so wie sich Honorare oder so entwickelt haben, ist das verglichen mit dem, was auch sonst irgendwo so bezahlt ist, ja, ist natürlich bei uns über die Jahre sehr viel reduziert worden. Was aber eben auch okay ist, ja, weil man muss ja eben auch gucken, wo gespart werden muss und so. Also ich behaupte mal, das, was ich mit dem verdienten Geld machen konnte, war Ende der 80er, 90er Jahre, als wir angefangen haben bei dem Sender, sicherlich mehr als heute. Also das ist so. Ne?
Ich konnte mir
für die einzelnen Sendungen waren höher.
Ich erzähle jetzt mal, ich plaudere mal aus dem Nähkästchen, weil ich habe Mitte der 80er habe ich beim BR auch so eine Fernsehsendung gehabt und damals hat das Fernsehen noch richtig gut bezahlt. Ich konnte es mir leisten, 3 Wochen einen Porsche 911 Cabrio zu mieten. Weil ich einmal in meinem Leben dieses Auto fahren wollte. Das konnte ich mir nicht leisten. Aber, und ich habe, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, ich bin in 3 Wochen 21.000 Kilometer gefahren.
Dieses Auto war praktisch Sport und unverkäuflich abschließend.
Als ich den zurückgebracht habe, der hat dieses Auto angeguckt, ein Weißer, der vom Sonnenöl, das runterlief, schwarz war und Sand innen und was weiß ich. Der sagte, was haben Sie gemacht? So, ich war unterwegs. Großartig.
Ich kenne dich. Wenn du mal fährst, dann fährst du.
Ja, genau.
Und dann willst du natürlich auch nichts anderes mehr tun als fahren.
Nein.
Ich erinnere mich an unsere Motorradtouren, du wolltest eigentlich von morgens 7.30 Uhr bis 21 Uhr auf diesem Motorrad sitzen und letztlich aus der Luft betankt werden, damit du ja nicht anhalten.
Naja, wenn ich eine Motorradtour mache, dann will ich nicht eine Stunde im Kaffee sitzen. Ich will fahren.
So sind aber inzwischen meine Motorradtouren mit meinen Kölner Kumpels. Wir fahren mal ein Dreiviertelstündchen und sitzen dann eine Stunde im Café. Da hat sich viel geändert.
Ja, klar. Okay. Man wird älter.
So ist es. Ist aber auch schön. Also es macht ja auch Spaß.
Jetzt erst
wunderbar. Ansonsten habe ich hier eine Beobachtung gemacht. Eine Frage, wofür zahlt man eigentlich Straßenmusiker? Wofür kriegen die das Geld? Ich sage, man kriegt das Geld, die kriegen das Geld fürs Aufhören.
Das... Michael?
Am Café, das ist ja da nicht schön.
Du warst jetzt kurz...
Jede Unterhaltung...
Du warst kurz weg jetzt.
Kurz weg.
Ja, fang einfach nochmal an.
Ich fange einfach nochmal an.
Ja.
Ich habe mir die Frage gestellt, wofür man Straßenmusiker bezahlt. Und die Antwort ist, man bezahlt sie wirklich fürs Aufhören.
Okay.
Das hat gar nichts mit ihrer Qualität zu tun, sondern die bauen sich vor dir auf in so einem Café, sind auch, glaube ich, absichtlich ein bisschen zu laut, weil jedes Gespräch verstummt in dem Moment. Und dann spielen die halt ihre 3, 4 Songs und dann gibst du ihnen was und bist froh, wenn sie weiterziehen.
Ja, vor allen Dingen, wenn sie genau an deinem Tisch stehen.
Ja, ja, genau.
Es ist die Hölle. Ich mag Straßenmusik, aber es gibt diese penetranten Hardcore-Typen, die sagen, die haben es gemütlich beim Essen. Nicht mehr lange.
Ich krieg's aber auch irgendwie nicht hin. Also sagen wir mal, du sitzt in so einer Bar hier. Gestern war Markt in Luino und da ist Himmel und Menschen und Touristen. Und dann kommt halt alle 10 Minuten der Nächste irgendwie, wenn du da sitzt mit deinem Kaffee. Und dann, ich bring's auch nicht über das Herz, dann nichts zu geben, logischerweise. Aber im Grunde, wenn du da eine ganze Zeit sitzt, müsstest du eigentlich so eine Rolle mit Münzen auf dem Tisch stehen haben.
Und
dann hast du irgendwie, nach einer Stunde ist die weg. So.
Du hast zwischendurch jetzt Aussetzer, aber das macht nichts. Weil du bist in Italien und es gibt die technische Möglichkeit ja noch nicht, dass man per Telefon oder per WhatsApp saubere, klare Leitungen kriegt. Das gibt's ja in Europa noch nicht. Ich weiß auch nicht, warum du zwischendurch...
Also eigentlich... Ja, hörst du mich noch?
Ja, ich höre dich, klar.
Ja, das Land heißt ja eigentlich Digitalien.
Wie schlecht.
Scherz. Kein Wunder, dass da Aussetzer sind.
Digitalien.
Die bei schlechten Gags irgendwie sofort Aussetzer einbauen. Nein, ich nutze hier das Hotel-WLAN. Vielleicht sollte ich einfach mal auf ein normales Handynetz gehen. Dann ist es vielleicht besser. Das kann sein.
Ja, das Hotel-WLAN wird oft überschätzt. Besonders in Italien. Wir haben noch eine Mail bekommen von Daniel. Wir hatten ja gesprochen über Timmy, den Wal und sein Ende und dass er zerlegt wird. Und er sagt, er hat eine Geschichte, die in die Kategorie makaber gut passt. Er schreibt, 1970 ist ein Pottwal an einem Strand in Oregon angespült worden. Und der war schon tot, ne? Und enorme Größe. Und dann sind ein paar schlaue Köpfe auf die Idee gekommen, man könnte den Wal doch sprengen, weil die Geräte, die sie hatten, die Caterpillar, waren zu klein.
Ja, damit konnte man den nicht bewegen.
Genau. Und dann kam ein Sprengmeister und hat da kiloweise Dynamit angebracht. Und dann haben die den gesprengt und trotz Sicherheitsabstand flogen Kadaverstücke in die Zuschauer und Blutspritzen, was auch immer. Ja, und er sagt, man kann sich das, wenn man das googelt, Wahlsprengung Oregon, kommt ein Video und man kann sich das angucken. Er sagt, es ist interessant zum Gucken.
Also, das wird jetzt nicht mein Urlaubsvideo, das sage ich.
Boah. Ah, das ist schon hart, ne?
So sein muss. Ja, allerdings. Ja. Könnte man den nicht, ich meine, das muss ja auch wirklich eine enorme Geruchsbelästigung sein, könnte man den nicht, ich sag jetzt mal, zersägen mit so einer Stielmotorsäge oder sowas? Ist wahrscheinlich ähnlich ekelhaft, ne? Will natürlich auch niemand machen.
Oder? Nee, und wenn er schon aufgebläht ist, und du stichst mit der Säge rein, dann explodiert er vielleicht von selber.
Ein Problem, das gibt es ja schon länger offensichtlich, dieses Problem, weil ja immer wieder mal Wale stranden und deren Lebenszeit ist dann halt am Ende und die verschwinden halt nicht einfach so, sondern es sind halt riesige Leichen und irgendwie, klar, würde die Natur das auch von alleine regeln, aber wahrscheinlich doch über einen sehr langen Zeitraum und in touristischen Gegenden will man das wahrscheinlich auch nicht unbedingt haben, dass dann irgendwelche Viecher kommen und über Monate diesen Wal irgendwie auffressen. Oder?
Da muss es doch, es muss eine Lösung geben. Vielleicht gründen wir ein Start-up.
Oh, okay. Whale Away.
Whale Away mit Wirbi und Zeus.
Genau.
Ist das makaber und böse? Die Tierfreunde werden sagen, bäh.
Nee, weiß ich gar nicht. Das ist ja auch, ich meine, bei einem Menschen geht man ja auch davon aus, dass der in Würde bestattet wird, oder dass dieser Abschied dann immer noch was Würdevolles ist. Und das wünscht man sich auch bei vielen Tieren. Deshalb in irgendeiner Weise möchte man ja auch nicht, dass das dann ewig da verendet. Oder wie jetzt auch auf Timmy sind dann irgendwelche Idioten rumgeklettert und haben Fotos.
Furchtbar.
So Handyfotos.
Ah, widerlich.
Was soll denn das?
Widerlich.
Das finde ich noch fast widerlicher als die Diskussion darüber, wie man den entsorgt.
Ich überlege gerade, ob ich mich vielleicht, wenn ich mal tot bin, sprengen lasse.
Ja, du, wer weiß, bis es soweit ist. Ich meine, auch wie sich diese ganzen Kosten entwickeln, könnte eine würdevolle Sprengung.
So.
Noch ein schnelles Fach da unter
und dann aber kaputt. Und dann kaputt. mal weiter.
Ja. Nö, ich meine nur, wenn man bedenkt, was so ein Sarg kostet und so eine Bestattung und so, dann ist vielleicht Bestattungsinstitut Kavum, müsste das natürlich heißen, unser Startup.
Whale Away und Bestattungsinstitut Kavum. Super, zwei super Startup-Ideen. Wir gründen die Firma, wir berichten dann im nächsten Podcast oder in den folgenden, wie es läuft.
Ich denke, in dieser Folge ist gerade eben in dieser Sekunde der Titel der Folge geboren worden. Die muss natürlich unbedingt heißen Bestattungsinstitut Kavum.
Ja, klar, logisch. Sehr gut. Ich habe einen Serientipp, also es ist nur vier Teile, heißt Dear England. Und es geht um Gareth Southgate, der 1996 bei der EM in England im Halbfinale diesen Elfmeter verschossen hat. Und es geht um seinen Weg danach. Der wurde ja dann Nationaltrainer und der hat mit seiner Mannschaft dieses Elfmeterschießen-Trauma der Engländer überwunden. Und das ist wirklich großartig zum Gucken.
Schön.
Das ist wirklich toll.
Muss man dafür bei einem Freund gucken?
Nein, ZDF. ZDF Mediathek.
Ja.
Und es ist so, ich habe einen Artikel dann drüber gelesen auch und er sagte, nachdem ich den verschossen hatte, diesen Elfer, er wird von Ralph Fiennes gespielt in der Serie und er selbst, Southgate, sagte, das hat mein Leben komplett verändert. Das ist, mein Leben war danach nicht mehr so wie vorher. Meine Mutter guckte mich an und sagte, why didn't you just whack it in? Und dieser Satz hat mich verfolgt über Jahre. Why didn't you just whack it in?
Ja, aber andererseits, wenn du jetzt über jeden Engländer, der einen Elfmeter verschossen hat, eine Fernsehserie machen würdest, wäre ja alles voll davon.
Richtig. Oh. Netflix würde nichts anderes mehr senden.
Nichts mehr von morgens bis abends, nur Serien über Engländer, die schon Elfmeter verschossen haben.
Und in dem Zusammenhang habe ich eben einen längeren Artikel drüber gelesen und bin auf ein Buch gestoßen von einem Norweger, das ist, glaube ich, ein Sportpsychologe. Das habe ich bestellt, kann ich noch nicht empfehlen. Geert Jordet. unter Druck, heißt es, und der analysiert alle 718 Elfmeter aus sämtlichen Welt- und Europameisterschaften und der Champions League und analysiert es und beschreibt, was im Schützen vorgeht, was im Torhüter vorgeht, wie sich das über die Jahre verändert hat. Da freue ich mich drauf, das zu lesen. Spannend.
Ja, das klingt wirklich interessant. Ich glaube, wir werden natürlich jetzt, solange diese WM geht, wir werden schon noch eben diese epischen Dramen, es ist ja letztlich wie so ein Kampf Mann gegen Mann, um Gottes Willen, ich will das jetzt nicht so heroisch aufbauen, aber letztlich ist es das natürlich.
Ja, klar.
Steht halt einer im Tor, der natürlich vergleichsweise die schlechteren Chancen hat, muss man ganz klar sagen, jeder, der mal einen Elfmeter geschossen hat, ob Mann oder Frau, weiß, dass eigentlich ist es gar nicht so schwer, das Ding zu versenken. Das Tor ist ziemlich groß und Elfmeter ist kein großer Abstand. Irgendwie, ne? Und trotzdem ist es eben immer wieder so, dass manchmal die Nerven versagen.
Es ist der Kopf, also da geht es dann auch um Harry Kane zum Beispiel, trainiert es immer noch regelmäßig Elfmeter, sagt dieser Psychologe auch, wenn du das nicht trainierst, dann hast du keinen Ablauf drin. Und man sieht, finde ich auch spannend, er sagt, wenn Spieler den Ball hinlegen und ganz schnell anlaufen, dann ist die Chance, dass sie verschießen, um ein Vielfaches größer als Spieler, die in Ruhe den Ball hinlegen, sich sammeln, den Torwart angucken.
Das halt irgendwie hinter sich bringen.
Das genau, ist ja klar. Die haben Angst.
Die wollen gar nicht ins Nachdenken kommen, die haben Angst, legen das Ding hin, rennen schnell los. Muss nicht die bessere Lösung
sein. Nee, ist, glaube ich, die schlechtere.
Ja, klar. Machen wir ja beim Podcast auch nicht.
Nee.
Wir machen das ja auch nicht mit schnellem Anlauf, sondern wir sind ja sehr bedächtig in dem, was wir sagen. Irgendwie. Apropos ZDF, hast du diese Diskussion mit Musk und so mitbekommen? Ich frage mich manchmal wirklich, was ist denn da los bei denen? Also klar, es ging um eine Moderation, ich glaube heute Spezial hieß die Sendung und da ging es um Elon Musk, der angeblich in, Nordirland, glaube ich, aufgerufen hat, also angeheizt durch einen rassistischen Mob und den Tech-Milliardär Elon Musk, hieß es in der Moderation. Da gab es also Ausschreitungen, weil ein Islamist versucht hat, auch gruselige Szene, glaube ich, auf offener Straße jemanden zu enthaupten. Das hat wieder irgendwelche rechtsradikalen Vollidioten aufgerufen, irgendwie dann im Prinzip, oder die fühlten sich aufgerufen, Jagd auf Migranten zu machen und so weiter. Also eine ganz unselige Kombination. Jedenfalls diese Geschichte, dass Musk dazu aufgerufen hätte, ist so nicht haltbar. Der hat irgendwie hat irgendwas retweetet von einem anderen irgendwie rechtsradikalen Spinner zwar, aber mitnichten hat der gesagt, los, geht jetzt auf die Straße und bringt alle Migranten um oder sowas oder scheucht die aus ihren Läden. Also es geht mir hier ums journalistisch saubere Arbeiten und das ist nicht der erste Fall bei denen, wo immer wieder sowas passiert und dann heißt es nachher, das sei unglücklich formuliert. Nee.
Das
also
ist
man muss dann schon, weißt du, weil man liefert natürlich dann erst recht irgendwelchen Rechten wieder Munition, weil die natürlich zu Recht dann sagen können, was macht ihr denn da irgendwie? Das ist nicht okay. Da sieht man wieder die Öffentlich-Rechtlichen, was sie für eine Scheiße erzählen als Lügen und wer weiß was alles. Man muss sauber arbeiten. Klar, es ist auch uns verrutscht mal was oder sowas, aber ich finde bei solchen Dingen, du kannst nicht behaupten, der hat dazu aufgerufen, Jagd auf Migranten zu machen.
Nein.
Der hat's nicht getan. Nur weil ich Musk hasse, kann ich das als Moderatorin nicht machen.
Nein, wie du sagst, das muss, wenn das gesichert ist, wenn diese Nachricht überprüft ist und überprüft und nochmal überprüft, dann kann man das sagen.
Genau.
Und vorher nicht. Ist es ein No-Go.
Und es ist natürlich dann schon so, eben jemand beim ZDF wohl intern hat das auch schon kritisiert, wir machen zu viel Weltbildbestätigungsjournalismus. Also wir haben ein bestimmtes Bild, wie die Welt zu sein hat und wer Idioten sind und wer nicht. Und das, was wir dann machen, führt dazu, dass wir im Grunde nur das bestätigt haben wollen. Das ist es aber eben genau nicht, sondern es ist, auch wenn einem Dinge manchmal nicht passen, wir kennen das ja auch, wir haben dann auch irgendeine Spur in der Redaktion und sagen, da gehen wir lang und dann merken wir aber beim Recherchieren, nee, unser Vorurteil ist nicht zu halten und dann müssen wir es auch sein lassen, weil es dann nicht so stimmt.
Entweder müssen wir es sein lassen oder wir müssen es dann so darstellen, wie es ist. Ne? Auch wenn uns das nicht passt.
Wie es eben ist, ja.
Ja, ja, das ja
weil es, ich meine, wir sind genug in der Kritik und es schadet uns nur sowas. Das ist einfach scheiße. Ne?
Wir
übrigens, in der Bar nochmal. Ich bin nochmal auf dem Markt in Luino. Also
okay.
sagen wir mal, 6, 7 Straßenmusiker sind schon durch. Dann kommen die auch oft arme Menschen, irgendwie Afrikaner, Afrikanerinnen, behängt von oben bis unten mit irgendwelchen Billigfeuerzeugen, Armketten, die keiner braucht, und chinesischen Billigventilatoren mit Betrieb, mit Batterie und irgendwelchen Decken, die man auch nicht unbedingt braucht. Also behängt wie so ein Weihnachtsbaum und versuchen dir was zu verkaufen. Vorm Café natürlich auch. Du sitzt da im Café, deshalb der Tipp, nie vorne an der Straße den ersten Tisch im Café nehmen, sondern immer nur hinten an der Wand, weil sonst wird es wirklich anstrengend. Und jedenfalls diese Afrikanerin, ganz nette Frau, war dann die letzte, die da vorbeikam, auch behängt von oben bis unten, aber wir brauchten halt keinen chinesischen Plastikmüll, und dann gibst du ihr vielleicht lieber so 2 Euro und sagst, sie soll das Zeug behalten oder so.
Und kam dann auch noch ein Rosenverkäufer?
Ja, natürlich, die gibt's auch nach wie vor noch.
Wahnsinn, ja.
Ja, es ist immer noch so. Und jedenfalls verschwand die dann und ging irgendwie weiter, und wir saßen noch so 10 Minütchen, und irgendwann hatte sie offensichtlich genug zusammen, Gott sei Dank, ist ja auch schön, um sich eine Pizza zu holen, so ein Pizzakarton to go, ne?
Ja.
Und dann, das Lustige ist ja, und da habe ich immer wieder gestaunt, ich weiß nicht, ob das auch trainiert werden muss, weil das ja ein Bild ist, was man mit Afrika verbindet, oder ob die das von sich aus können. Diese Afrikanerin, die die Arme voll hatte mit diesem ganzen Trödel, den sie verkaufen wollte, hatte im Grunde keine Hand mehr frei für den Pizzakarton. Und was tut sie?
Auf den Kopf.
Sie setzt den sich auf den Kopf.
Ja.
Und dann hat die den oben auf dem Kopf, diesen war eine relativ große Pizza, sah natürlich auch ein bisschen lustig aus, und geht aber mit einer Selbstverständlichkeit, ohne dass diese Pizza ihr auch nur 1 Millimeter vom Kopf rutscht irgendwie. Und ich fand das, also erstmal sah das natürlich lustig aus, aber zweitens bewundere ich das auch.
Ja, großartig.
Ich fällt da nicht runter, wenn ich mit einer Pizza auf dem Kopf durch die Stadt gehe. Gut, dann wird erstmal jemand einen Arzt rufen.
Und dich abholen.
Ja, genau, werde ich wahrscheinlich abgeholt. Das war's jetzt. Also den Herrn Verbitsky, den müssen wir erstmal gründlich untersuchen. Aber allein die Fähigkeit finde ich sensationell.
Es ist, ich weiß nicht, ob es ein Klischee ist, aber es gibt ja viele, viele Bilder aus Afrika, da transportieren Frauen Wasserkrüge auf dem Kopf und ja, alles Mögliche. Und übereinander gestapelte Dinge werden auf dem Kopf transportiert. Also, ja, ich finde jetzt eine Pizza. Weißt du, was wir machen?
Ja.
Wir moderieren demnächst mit 2 Pizzakartons auf dem Kopf. Das machen wir.
Das ist keine schlechte Idee. Ja. Also, was mich ja nur interessiert ist, dass sie das können, steht ja außer Frage.
Ja.
Aber können sie es einfach, weil sie im Grunde von ihrer, weiß ich nicht, keine Ahnung, von ihrer Statur oder von ihrer Fähigkeit zur Balance das mehr oder weniger mitkriegen? Man muss ja immer aufpassen, dass man eben, wie du schon sagst, nicht in Stereotype oder irgendwas verfällt oder so. Oder ist es auch etwas, was schon von Kindesbeinen an möglicherweise in bestimmten Kulturen trainiert wird?
Ist es in den Genen? Ist der Pizzakarton möglicherweise in den Genen?
Nein, es ist ja, wie du sagst, zum Teil werden ja unfassbar schwere
Leute. Wahnsinn, ja.
Wer jemals Wasser geschleppt hat, und das auf dem Kopf zu transportieren, das ist ja bewundernswert.
Ja. Lass uns kurz bei Pizza bleiben. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Lorenzo Parotta aus Ludwigshafen ist ein Pizzabäcker, und der darf sich nun offiziell Weltmeister nennen. Es gab eine Weltmeisterschaft in Neapel, und er ist Deutsch-Italiener, bei dem Namen kein Wunder. Und er hat in der Kategorie Pizza Contemporanea, also zeitgenössische Pizza.
Ja, zeitgenössische
Pizza. Genau, hat er gewonnen. So, und jetzt zitiere ich: Der 24-Jährige überzeugte die Jury mit einer Kreation aus lila Kartoffelcreme, frittiertem Wirsing, Thunfisch-Tatar und Pinienkernen, abgerundet mit Zitronenkaviar. So. Ich war genauso sprachlos wie du, als ich es gelesen habe zum ersten Mal. Ich habe gedacht, was zum Henker? Ich meine, ich probiere alles, aber das klingt irgendwie merkwürdig, oder?
Ja,
die Mischung.
Das ist auch irgendwie so, einfach irgendwie, um einen Effekt zu erzielen. Bei mir wäre ein Pizza-Weltmeister jemand, der dieses Produkt mit seiner Einfachheit, aber auf höchstem Niveau macht.
Ja, das heißt, genau.
Der die besten Tomaten dafür verwendet hat, den besten passenden Käse eine gescheite Teigführung hat, die irgendwie ein besonderes, knuspriges oder Teigerlebnis oder so, aber letztlich geht es um das Produkt Pizza.
Genau, es geht um einen geilen Rand. Es geht um einen geilen Rand und nicht um viel Shishi obendrauf, sondern, wie du sagst, es geht um die perfekte Pizza. Aber okay, jetzt ist er Weltmeister.
Soll er mal machen.
Ja, soll er machen.
Kommt der lebend zurück? Ich meine, wie ist das, wenn jemand, der in Deutschland ist, der Pizza-Weltmeister wird in Neapel?
In Neapel.
Wird das der?
In Neapel verschwinden keine Menschen. Einfach so. Caroline aus Heidelberg hat uns geschrieben, dass sie sich, dass sie unseren Podcast gut findet. Und jetzt kommt's. Kürzlich habe ich herausgefunden, dass sowohl meine Mutter als auch ich euch unabhängig voneinander immer zum Einschlafen hören.
Ja, danke.
Nein, das soll, sie schreibt weiter, das soll jetzt aber gar keine Kritik sein, sondern eher ein großes Lob. Ja, okay.
Sehr schön. Ja, ja.
Und dann.
Gut. Das ist in Ordnung. Wenn wir die Menschen beruhigen mit unseren Erzählungen, ist es ja auch ein Wert.
Ist auch in Ordnung.
Nicht schlecht.
Ne? Ja.
Solange wir selber nicht einschlafen bei unserem Podcast, das fände ich, das wäre dann die nächste Stufe und die würde ich wirklich für bedenklich halten.
Ja, sie schreibt noch weiter, also zum eigentlichen Grund ihrer Mail. Wir hatten ja gesprochen über Thiel, diesen Milliardär, der sich einfrieren lassen will. Und sie sagt, sie ist Biologin und sie sagt, das ist keine gute Idee, macht es nicht, tut es nicht, erläutert es auch, warum, das muss ich jetzt hier nicht ausführen. Aber sie sagt, lasst es, es funktioniert nicht, es klappt nicht, gut.
Also man muss ganz klar sagen, wenn man die Wahl hat zwischen einfrieren und sprengen lassen, sollte man sich fürs Sprengen.
Ich bin auch ganz klar fürs Sprengen.
Je länger ich drüber nachdenke, ist eine saubere Sprengung.
Das ist das Allerbeste.
Apropos Essen, wir waren vorgestern Abend hier so auf halber Höhe, das ist oberhalb von Biganzolo oder auch in der Ecke von Palanza, Intra, Verbania, also so in der Mitte des Lago Maggiore, waren wir in einem Lokal, Locanda de Dingsbums, und die kochten auch kreativ. Also das Wort kreativ ist für mich ja manchmal auch eine Warnung nach Küche.
Zu Recht.
Und ich aß ein Risotto mit blauem Ziegenkäse und in Rotwein geschmorten Heidelbeeren. Ich dachte, das probiere ich jetzt mal aus.
Okay.
Ich sag mal so, ich habe es ausprobiert.
Das?
Ist so, das ist auch so ein bisschen, man kann das machen. Das war auch durchaus, ich probiere ja genau wie du, ich probiere gerne immer alles Mögliche. Ja. Aber das werde ich nicht nachkochen. Also es war einfach, habe ich mal gehabt. Es gibt dann aber auch einen Grund, warum man das nicht häufiger irgendwo findet auf einer Karte oder so.
Das muss nicht sein. Das sind so, ich meine, dass die Köche was ausprobieren und sagen, komm, warum nicht mal diese Zutat mit dem kombinieren und das damit, ist in Ordnung, aber das ist dann auf Karten anbieten.
Ja. Ich habe es halt reihum, wir waren zu viert da oben, ich habe es reihum probieren lassen und niemand hat gesagt, wow, das ist jetzt aber mal was, weißt du, das ist ja so, manchmal stößt man ja auf was, wo man sagt, boah, geil, überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass das zusammenpasst.
Bei der Kombination, das klingt für mich schon, passt nicht.
Ja, war schon wirklich seltsam, also das auf jeden Fall. Aber gut, man probiert ja gerne mal Dinge aus. So.
Ich habe in meiner Lieblingszeitung der Süddeutschen einen wunderbaren Beitrag im Feuilleton über How It Is gelesen von Samuel Beckett. Das hat er halt geschrieben. Und zwei Schauspieler, Schauspieler, zwei irische. So, ich lese jetzt vor, ne? Die haben das in Venedig in einem Palazzo aufgeführt. Für die beiden Schauspieler, das Team der irischen Theatergruppe Gas and Lazar und 40 erschöpfte, aber konzentriert lauschende Zuschauer bricht die letzte Stunde eines denkwürdigen Marathons an. 5 Stunden lang haben Lovett und Tulane bereits das Purgatorium von Samuel Beckett sprachlich durchkrochen. Das ist und dann geht's weiter. Das ist Leute schlafen ein zwischendurch. Da schreibt er dann, das ist durchaus erlaubt. Das ist Beckett. Ich fasse es nicht, ehrlich.
Ich meine, das ist ja gut. Ja, aber weißt du, diese 40, die da hingehen, die wollen ja auch genauso.
Ja, klar, logisch.
Die hat das ja wahrscheinlich auch was mit, das halte ich jetzt aus zu tun.
Ja, weißt du, das ist so ist es. Das ist und dann kann ich sagen, ich war da. Und die mussten beim Reingehen, sie über so eine klebrige Folie gehen, damit sie auch absolut keinen Staub damit reinbringen. Also, das ist, ich finde Feuilleton immer gut, weil da sind schöne Sachen. Und denen es gefällt, die sollen da hingehen, die sollen sich 5 Stunden oder 6 Stunden, das ist okay, aber ich kann da immer herzhaft drüber lachen.
Das ist wunderbar. Das ist so, ich sitze jetzt hier auf so einem Balkon mit Seeblick. Ich könnte mir jetzt auch vornehmen, ich setze mich jetzt da unten in die Sonne und die ist brutal heute. Also wir haben hier jetzt über 30 Grad und trinke einfach 5 Stunden nichts oder so und habe auch keinen Hut auf. Das wäre ein ähnliches Erlebnis.
Ja, das würde
ich halt sagen, so, ich habe es ausgehalten.
Ich möchte nochmal zurückkommen auf dieses, dass wir so viel in Urlaub sind. Du bist jetzt am Lago Maggiore, heute ist Donnerstag und ich habe... das Dachzelt aufs Auto gepackt. Wir fahren jetzt schnell 3 Nächte ins Burgund, was ja von uns aus nicht weit ist. Und
das ist nicht so weit.
Das ist mit Zelt, das ist nicht teuer. Und
Ja. Wir haben auch hier, man muss sagen, es ist hier Vorsaison. Man erkennt die Vorsaison daran, dass die Straßen voll sind mit deutschen Rentnern mit 3/4 Hosen und karierten Kurzarmhemden.
Ja.
Daran erkennst du ja den deutschen Rentner sofort. Das karierte Kurzarmhemd ist hier am Lago Maggiore sehr verbreitet jetzt hier im Juni.
Schön.
und diese abknöpfbaren mit so einem Reißverschluss, diese 3/4 Hosen.
Ja, die 3/4 Hosen sind Last ab, das ist ein Irrtum der Modewelt.
Last ab. Die 3/4 Hose ist wirklich ein großer Irrtum.
Nein.
Können wir an dieser Stelle nochmal festhalten.
Ja, und wir sind fertig, Michael. Wir sind am Ende.
Oh Gott, es wäre noch so viel zu erzählen, aber es wird ja auch nächste Woche einen Podcast geben, dann bin ich auch wieder zurück.
Jawohl, und dann, ich weiß jetzt nicht,
Sendung nächste Woche.
Wir haben Sendung nächste Woche und ich weiß nicht, wie die Tonqualität jetzt ist. Ich habe dich gut verstanden, ich hoffe, alle Podcast-Hörerinnen und Hörer tun das auch.
Ja, manche haben ja dann inhaltlich ein Problem damit, uns zu verstehen, aber akustisch sollte es geklappt
haben. Und die uns zum Einschlafen hören, gute Nacht.
Ja. Es ist hier, genau, eine gute Nacht. Und ich muss jetzt reingehen, weil es ist so heiß. Ich muss mich, glaube ich, mal unterm Arm waschen,
was
ja immer ein wichtiger Tipp ist. Deshalb nochmal für alle am Ende.
Wascht euch unterm Arm.
Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.